Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Unser Nachbarland Tschechien fährt wieder herunter. Im Hotspot Berchtesgadener Land hilft nun die Bundeswehr, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Und Bayern verschärft die Maßnahmen. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich infiziert. Das wird gerade gemeldet, dass er positiv getestet wurde. Wo sich das Virus auch schwerpunktmäßig ausbreitet, das sind die Alten- und Pflegeheime. Pflegende und Gepflegte stecken sich verstärkt an. Warum gelingt es nicht, die Alten, die Gefährdeten zu schützen? Dazu sagt der Pflegewissenschaftler Gerd Gleske.
Man hat leider die Alten- und Pflegeheime aus meiner Sicht ein wenig übersehen. Und das ist im Prinzip aber schon über Jahre so. Das ist ja nichts Neues.
Gleske fordert, es müsse in den Heimen getestet werden. Und warum die Schnelltests da nicht unbedingt ausreichen, das erklärt er im Gespräch. Das ist Wirtschaft und Gesellschaft heute mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Ist das eine Reform, ein Systemwechsel oder ist das nur ein winziger Schwenk, ein bisschen mehr Geld, das im Sinne der Umwelt eingesetzt wird? Die EU-Staaten haben sich auf ihre künftige Agrarpolitik verständigt. Es geht um die Verteilung von fast 390 Milliarden Euro an riesige Betriebe und an kleine Höfe. Künftig soll mehr Geld gezahlt werden, wenn die sich an Umweltprogrammen beteiligen. Das klingt nach mehr Umweltschutz, aber Verbände sind sauer, denn sie hatten mehr erwartet. Paul Vorreiter über die neue EU-Agrarpolitik und die Kritik daran.
Sichtlich stolz präsentierte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittag in der Bundespressekonferenz in Berlin die Einigung auf eine neue gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union.
Ich komme gerade aus Brüssel. Es war eine kurze Nacht. Schlaf wird quasi überbewertet. Um 4:20 Uhr hatten wir das Ergebnis.
Um 4:20 Uhr war der Knoten geplatzt, zwar nicht in Brüssel, aber dafür in Luxemburg. Es ging um den größten Posten im EU-Haushalt, 387 Milliarden Euro für die nächsten 7 Jahre. Vor der Einigung musste unter anderem noch geklärt werden, wie Direktsubventionen pro Hektar an die Landwirte an Ökomaßnahmen der Mitgliedsländer geknüpft werden sollen. Nach 2 Verhandlungstagen und Nächten einigten sich die Länder darauf, dass mindestens 20% der Mittel aus diesem Geldtopf für Ökozwecke reserviert werden. Das Geld können Betriebe dann erhalten, falls sie über die grundlegenden Klima- und Umweltauflagen der EU hinausgehen, zum Beispiel Blühstreifen oder Feuchtwiesen anlegen.
Alle Direktzahlungen werden zukünftig an klare Konditionen geknüpft und die Förderung gibt es nur noch, wenn Bedingungen für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Umwelt, Klimaschutz und auch Tierwohl erfüllt werden. Was ist das Besondere, was wir jetzt erreichen?
Die Verhandlungen gestalteten sich auch deshalb so zäh, weil manche Mitgliedsländer sich sorgten, dass nicht abgerufene Gelder verloren gehen würden. Die Lösung soll nun sein, dass die Länder Umweltleistungen aus dem 2. Geldtopf für ländliche Entwicklung anrechnen lassen können. 2 Jahre lang können die für Umweltprogramme reservierten Mittel auch anders abgerufen werden.
In einer Lernphase, ist jetzt ein bisschen technisch, aber da hält man sich dann auch lange dran auf, weil die Agrarminister natürlich diejenigen sind, die so etwas umsetzen müssen. Da wird es konkreter. In einem Parlament oder woanders kann man Wünsche äußern, ist aber nicht zuständig für die Umsetzung dann.
Was ein kritischer Fingerzeig in Richtung EU-Parlament sein sollte. Dass diese Woche auch seine Haltung zur Agrarreform absteckt und damit den Weg in die finalen Verhandlungen mit den Ländern und der Kommission ebnet. Eine Mehrheit von Christ, Sozialdemokraten und Liberalen will für ein höheres Ökoniveau bei den Direktsubventionen streiten als die Mitgliedsländer, nämlich 30%. Die Einigung in Luxemburg trifft auf ein geteiltes Echo. Umweltverbände wie WWF, Greenpeace, German Watch und BUND kritisieren den aus ihrer Sicht geringen Anteil von 20% für Ökoregelungen und die Übergangsphase. Die GAP-Reform werde zur Katastrophe für Natur- und Klimaschutz, erklärte zum Beispiel der WWF. Ähnlich sieht das auch der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling.
Wir bräuchten nicht 20% für die Umwelt, sondern wir brauchten eigentlich 100% für Umweltmaßnahmen, weil die Situation in Sachen Biodiversität ist wirklich dramatisch. In dem ganzen Papier steht auch nichts vom Erreichen der Klimaschutzziele. Insofern fällt man eigentlich Frau von der Leyen in den Rücken, die ihren Deal, ihren Green Deal nicht erreichen kann, wenn Landwirtschaftspolitik so bleibt, wie sie im Moment ist.
Zufriedenheit dagegen beim Deutschen Bauernverband. Verbandspräsident Joachim Ruckwied lobte, Klöckner habe als Ratsvorsitzende sehr gute Arbeit geleistet.
Die EU-Länder haben sich auf eine Agrarreform verständigt. Umweltverbänden gehen die Pläne aber nicht weit genug. Viel Diskussionsstoff also, und wir nehmen uns die Zeit dafür ab 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung zur Diskussion. Wir bleiben bei Umwelt- und Klimaauflagen, denn die könnte es bald auch für die Frachtschifffahrt geben. Das Europäische Parlament fordert, dass der Schiffsverkehr weniger CO2 auspustet durch ein Flottenziel, und ganz große Containerschiffe sollen in den CO2-Handel aufgenommen werden. Noch muss darüber mit den Mitgliedstaaten beraten werden. Doch in Hamburg, da sorgen die Überlegungen bereits für erste Sorgenfalten. Axel Schröder berichtet.
Wenn es nach der grünen EU-Parlamentarierin Jutta Paulus geht, sollen schon 2022 alle Schiffe, die europäische Häfen anlaufen, eine Abgabe für ihren CO2-Ausstoß zahlen. Bisher ist der Schiffsverkehr vom Emissionshandel der EU ausgenommen, und auch beim Einkauf von Treibstoff, von besonders umweltschädlichem Schweröl, fallen keine Steuern an.
Die internationale Seeschifffahrt für ca. 3% der globalen Emissionen verantwortlich. Das ist also mehr als ganz Deutschland.
Sie plädiert dafür, die Verordnung über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr neu zu fassen und damit die Schiffsemissionen erstmals zu einem Kostenfaktor für die Reedereien zu machen.
Würde heißen, jedes Schiff, egal welche Flagge, egal welcher Eigner, egal welche Fracht, muss Emissionszertifikate für seine Emissionen erwerben.
Die Einnahmen aus dem Verkauf der CO2-Zertifikate, so die Idee, sollen dann in die Erforschung neuer Antriebs- und Treibstoffarten für den Schiffsverkehr fließen, erklärt Jutta Paulus. In Zukunft könnten grün erzeugter Ammoniak oder Wasserstoff die Motoren großer Frachter antreiben. Ganz und gar nicht begeistert ist davon Ralf Nagel, Mitglied im Präsidium des Verbands Deutscher Reeder.
LKWs können viel ungehinderter in Europa fahren. Insofern würde eine deutliche Verteuerung des Schiffsverkehrs in diesem innereuropäischen Verkehr zumindest die große Gefahr bergen, dass es dazu Verlagerungen auf den Landweg, und das heißt in der Regel auf den LKW, kommt.
Und dann sei eher mit steigenden als sinkenden CO2-Emissionen zu rechnen. Ralf Nagel ist außerdem skeptisch, ob die über einen Zertifikatehandel eingenommenen Mittel wirklich in die Weiterentwicklung emissionsarmer Schiffsantriebe fließen. Die Branche selbst peilt eine Halbierung des Kohlendioxidausstoßes bis 2050 an und will selbst riesige Summen in die Erforschung neuer Treibstoffe stecken.
Wir selber als Industrie haben ja auch auf globaler Ebene beschlossen, in den nächsten 10 Jahren 5 Milliarden Dollar einzusammeln, um diesen CO2-neutralen oder freien Saft zu kriegen.
In den Expertenanhörungen im Umweltausschuss des EU-Parlaments sei das Problem der Verkehrsverlagerungen auf Lkw durchaus Thema gewesen, erzählt die Grüne Jutta Paulus. Diese Verlagerungen würde es aber erst ab einem CO2-Preis von rund 500 Euro pro Tonne geben. Derzeit geplant sei ein Preis von nur 30 Euro pro Tonne. Ihr Fazit zum Einspruch des Verbands Deutscher Reeder?
Also das ist ein gern gebrauchtes Argument, aber es entbehrt jeder ökonomischen Überprüfung.
Im EU-Parlament habe der Vorschlag, auch die Schiffsemissionen erstmals zu bepreisen, eine komfortable Mehrheit, sagt Jutta Paulus. Sogar die Fraktion der konservativen Parteien sei dafür. Damit die Umstellung auf grüne Treibstoffe aber gelingt, brauche es einen zügigen Ausbau erneuerbarer Energien, und der lasse derzeit noch auf sich warten.
Aus Hamburg, Axel Schröder. Es sind vor allem die großen Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte, in denen sich Beschäftigte und Untergebrachte immer wieder mit dem Coronavirus infizieren. Und gerade in Pflege- und Altenheimen verläuft eine Infektion tendenziell eher schwer und sogar tödlich. Nur, warum gelingt es noch immer nicht, gerade die Alten und Schwachen zu schützen? Das konnte ich besprechen mit Gerd Gläske, Pflegewissenschaftler an der Universität Bremen. Frage an ihn: Warum werden die Alten- und Pflegeheime erneut zu Corona-Hotspots?
Das ist ein großes Problem, was wir sehen, weil die Hotspots tatsächlich sozusagen von den Alten- und Pflegeheimen gar nicht weggekommen sind. Wir haben natürlich immer ganz bestimmte Situationen in Pflegeheimen und Altenheimen gesehen. Wolfsburg steht ja sozusagen für ein großes Problem. Bremen stand auch für ein großes Problem, weil es natürlich immer auch gemangelt hat an Ausrüstung, an Schutzmöglichkeiten. Es hat auch gemangelt daran, dass genügend Pflegepersonal da. Überlastung führt natürlich dann auch dazu, dass man möglicherweise teilweise zu schnell agiert und sich zu wenig schützt. Und das war eigentlich der Anlass dafür, dass wir noch einmal angemahnt haben, auch bei Regierungsstellen und letzten Endes auch die Regierung selber, dass man gerade diese Hotspots, also gerade die Altenheime, die Pflegeheime, aber auch Rehabilitationseinrichtungen, die aus unserer Sicht völlig vernachlässigt worden sind, viel stärker in den Blickpunkt nimmt, weil wir immer sozusagen Institutionen im Mittelpunkt sehen, die tatsächlich auch viele Menschen beherbergen, viele Menschen behandeln, aber wo die Ausrüstung, der Schutz sozusagen dieser Menschen, derer, die dort arbeiten und derer, die dort wohnen und behandelt werden, nicht ausreichend ist.
Das heißt, es ist tatsächlich noch so, dass es Heime gibt, in denen die Beschäftigten immer noch nicht ausreichend eine Schutzausrüstung haben, Schutzkleidung? Ist das so?
Also es gibt unterschiedliche Defizite mit der Schutzkleidung und der Ausrüstung. Das hat sich, glaube ich, verbessert. Aber was wir meinen ist zum Beispiel, dass wir ja auch gerade bei den Alten- und Pflegeheimen die Diskussion darüber hatten, wie ist es eigentlich mit den Besuchsregelungen? Wie ist es sozusagen mit den Regelungen der Infizierten, die dann möglichst nicht in denselben Räumlichkeiten sein sollten wie die Nicht-Infizierten? Da haben wir getrennte Wege sozusagen zu Speiseräumen, zu Gemeinschaftsräumen und haben wir vor allen Dingen konkrete Maßnahmen, die auch die Testungen berücksichtigen. Wir haben vorgeschlagen, dass zumindest zweimal in der Woche getestet werden sollte. Das ist ja kein großes Kunststück, so zu testen. Also nicht nur die Menschen, die dort tätig sind, sondern auch die Bewohner, aber letzten Endes auch die Besucher. Das heißt, diese Schutzmaßnahmen sind aus unserer Sicht tatsächlich notwendig und müssen sozusagen überall in gleicher Weise angeboten werden, weil wir sonst immer wieder die Gefahr sehen, dass es zu Herdenausbrüchen kommt. Das ist etwas, was wir vermeiden können. Insofern ist das Wort Prävention aus unserer Sicht ganz deutlich und ganz wichtig und das muss insbesondere dann für solche Institutionen tatsächlich sehr viel stärker in Betracht gezogen werden.
Gesundheitsminister Spahn hat doch aber eigentlich Schnelltests angekündigt.
Diese Schnelltests sind auch ein Verfahren, was sicherlich Hilfe anbietet. Aber wir müssen auch sehen, dass die Schnelltests nicht immer als völlig zuverlässig gelten. Das heißt also, wenn man eine hohe Viruslast hat, dann sind die Schnelltests sicherlich relativ stabil in dem, was sie anzeigen. Wenn die Viruslast niedrig ist, kann es durchaus sein, dass die Schnelltests negativ ausfallen. Das bedeutet also auch, dass man auch bei negativen Schnelltests möglicherweise einen PCR-Test, also den üblichen Test, nachschieben muss, um sicher zu sein. Im Prinzip halte ich sehr viel von den Antikörpertests, aber man muss eben auch die Grenzen erkennen. Und wir haben nach wie vor natürlich viele Anbieter in diesem System. Die stehen ja auch auf der Seite des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte. Aber man muss auch sehen, dass diese Tests letzten Endes nicht von diesem Institut geprüft werden, sondern es ist eine Auflistung, die im Prinzip deutlich macht, was die Hersteller über ihre Tests sagen. Aber dass man genügend Erfahrungen damit hätten. Und da sind sicher noch Lücken im Wissen und da sind sicher dann auch Lücken, die darauf hinweisen, dass nicht alles das, was mit diesen Schnelltests geprüft wird, tatsächlich auch sicher und zuverlässig ist.
Wissen wir denn eigentlich, woher das Virus kommt? Sind das Beschäftigte, die aufgrund von Personalmangel trotzdem mit vielleicht Symptomen arbeiten gehen? Sind das Angehörige?
Also ich glaube, dass diese Ausbrüche tatsächlich auch dadurch zustande kommen, dass wir insbesondere bei den Alten- und Pflegeheimen vieles an Bedeutung übersehen. In Krankenhäusern waren relativ früh geschützt. Da hatten wir auch Schutzausrüstung, da haben wir Masken. Das ist all das, was natürlich dann geregelt war, dass auch geregelte Zugänge zu Krankenhäusern waren, dass sozusagen niemand in die Station hinein durfte, dass dann auch getestet wurde und dergleichen. Man hat leider die Alten- und Pflegeheime aus meiner Sicht so ein wenig übersehen. Und das ist im Prinzip aber schon über Jahre so. Das ist ja nichts Neues, dass eben das Pflegepersonal zu wenig ist. Also wir haben auch dort Recherchen angestellt, eher so privat angefragt. Also wenn Krankenhäuser oder auch wenn Pflegeinstitutionen Mangel an Pflegekräften haben, dann haben wir auch solche Möglichkeiten, dass Pflegekräfte von außen einspringen. Und das ist dann oftmals natürlich eine Situation, wo man Menschen in diesem Haus beschäftigen muss, weil man die Pflege natürlich weiter anbieten will, aber dann letzten Endes sozusagen über die bisherigen Stationen, in denen diese Menschen gearbeitet haben, auch nicht unbedingt immer genau Bescheid weiß und vor allen Dingen nicht weiß, ob es da Schutzmaßnahmen gab. Also insofern, man muss wirklich konsequenter sein in der Fragestellung, wie oft kann getestet werden, wie oft soll getestet werden. Und das betrifft nicht nur die Angestellten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern eben auch letzten Endes Besucher und eben auch die Bewohner und die Behandelten selber.
Das heißt, das wäre auch quasi die wesentliche Forderung, wenn wir nicht wieder Besuchsverbote haben wollen am Ende, muss einfach ganz klar dort getestet werden.
Das ist völlig richtig. Also es reicht eben nicht immer nur an die Verantwortung der Einzelnen zu appellieren. Das ist natürlich richtig, dass Sie und ich uns daran halten, Abstand zu halten, die Hände zu waschen, Masken zu tragen. Das ist ja auch alles gut begründet. Das Zweite ist aber, dass wir eben auch etwas anbieten müssen. Wir können nicht nur immer verbieten, wir müssen auch etwas anbieten. Und das, was wir anbieten, ist eben auch etwas, was aus meiner Sicht der Staat sozusagen organisieren muss, nämlich Prävention. Das ist so eine Fürsorgepflicht, die man hat. Und die ich erwarten würde, gerade wenn man weiß, es gilt, die Herdeninfektiosität zu vermeiden. Und es geht ja weniger sozusagen um die sporadische Infektion, wo ein Einzelner vielleicht jemand anderen einsteckt und wo man natürlich wissen will, wie ist die Infektionskette gelaufen. Aber es geht vor allen Dingen um die Institutionen, die tatsächlich gefährdet sind. Da müssen wir wirklich mehr tun. Und das ist sozusagen mein Eindruck, dass da noch immer nicht flächendeckend so viel getan wird, wie man machen könnte. Also eine stabile Kontrolle durch Prävention, das wäre sozusagen unser Vorschlag, der tatsächlich mehr ausgearbeitet werden müsste.
Der Pflegewissenschaftler Gerd Gleske fordert also, dass Risikogruppen besser geschützt werden vor dem Coronavirus und er hat zusammen mit anderen Forschenden ein Thesenpapier veröffentlicht, wie die Politik auf die Ausbreitung reagieren sollte. Schutzausrüstung in Pflegeheimen, das ist jetzt nicht mehr das große Problem, das war es aber im Frühjahr. Und dieser Mangel, der zeigte auch, wie abhängig wir sind, vor allem von China. Das gilt auch bei Medikamenten und auch bei seltenen Erden hat China ein Quasi-Monopol. Hat sich der Westen zu abhängig gemacht von China? Das fragen wir heute in unserer Serie zum Kalten Krieg um Technologie und Daten. Und Brigitte Scheutes lässt zunächst einen DAX-Vorstand zu Wort kommen, der die Abhängigkeit von China im Frühjahr so beschrieben hat.
China ist tief integriert in die globalen Wertschöpfungsketten. Bisher ging das alles noch mit Vorräten, die man hat. Jetzt gehen die dann irgendwann zur Neige, dann muss man das wieder nachproduzieren, muss man das auffüllen. Das geht auch nicht über Nacht. Das heißt, wir werden in den verschiedensten Industrien dann sehen, dass Anlagen zurückgefahren werden muss.
Was BASF-Chef Martin Brudermüller hier schon Ende Februar beschrieb, dürfte spätestens dann jedem klargemacht haben, in vielen Bereichen ist die westliche Welt abhängig geworden von China. Deutlich war das etwa zu Beginn der Pandemie, als wegen des Corona-Lockdowns in der Provinz Hubei der Nachschub an Mund-Nasen-Masken stockte, es nach einigen Wochen Lieferengpässe gab, etwa bei einzelnen Antibiotika oder bestimmten Mitteln gegen Bluthochdruck. Doch China liefert inzwischen viel mehr als das. Für seltene Erden, die vor allem in der Hightech-Industrie benötigt werden, ist das Land der größte Produzent weltweit.
Es gibt schon einige Bereiche, wo wir uns gerade in jüngster Zeit sehr Gedanken gemacht haben, ob diese Abhängigkeit ökonomisch vernünftig ist.
Sagt Rolf Langhammer, Handelsökonom am IFW, dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Deutlich wird diese Abhängigkeit vor allem beim Mobilfunkstandard 5G. Da warnte die Deutsche Telekom schon vor einiger Zeit, man werde um 5 bis 10 Jahre zurückgeworfen, wenn man nicht auf die Technologie des chinesischen Huawei-Konzerns zurückgreife. Andererseits, auch China sei bei bestimmten Komponenten abhängig von den westlichen Industrienationen, meint Horst Löchel, China-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
Wenn Sie Apple nehmen, der Chip in 5G von Huawei, der ist von den Amerikanern, nicht von den Chinesen entwickelt. Und wenn die Amerikaner dazu machen, dann gibt es kein 5G mehr von den Chinesen.
Die USA und China liefern sich derzeit ohnehin einen Machtkampf um die Vorherrschaft in der globalisierten Welt. Dabei hat China auch einen Trumpf in der Hand. Nach Japan hält es die meisten kurzfristigen Schatzanweisungen der amerikanischen Notenbank. Sollte es diese verkaufen, würde das die Vorherrschaft des Dollar gefährden. Die europäische Industrie wiederum ist stark direkt in China investiert, vor allem die deutsche Autoindustrie. Der Vorteil des bevölkerungsreichsten Landes der Welt, die Massenproduktion. Die habe China etwa auch bei der Batterieherstellung für Elektroautos große Vorteile gebracht, meint Löchel. Auch bei künstlicher Intelligenz schreitet China in großen Schritten voran. Doch da brauchten sich die Europäer nicht zu verstecken.
Internet of Things oder Industrie 4.0, das ist ja nichts anderes als die Einführung künstlicher Intelligenz eben im Maschinenbau, in der industriellen Produktion. Und da meine ich, sind nach wie vor die deutschen Unternehmen führend und lassen sich auch die Butter von den chinesischen Unternehmen nicht vom Brot nehmen.
Spätestens seit der Corona-Krise beginnen die europäischen Unternehmen, sich anders auszurichten, um die Abhängigkeit zumindest in einigen Bereichen zurückzufahren. Der französisch-deutsche Pharmaproduzent Sanofi bemühe sich schon seit Jahren, die europäische Pharmaproduktion zu stabilisieren, sagt Matthias Braun, Geschäftsführer Chemie und Biotechnik von Sanofi Deutschland.
Aber man muss den erklärten Willen haben, das weiterzuführen, hier auch zu investieren und am Ende des Tages auch zu sagen, die Zeiten von ganz billig sind damit aber eben auch vorbei. Wir halten Umweltstandards ein, die man dann eben in Asien zum Teil nicht einhält. Wir sind einer CO2-Strategie verpflichtet, die ein chinesischer Staat zumindest auf der operativen Ebene vielleicht so noch nicht sieht.
Solche Bemühungen sind jedoch wichtig, um die Abhängigkeit nicht überhand nehmen zu lassen, mahnt Rolf Langhammer vom IFW in Kiel.
Vor 10, 15 Jahren war China ein guter Freund und ein sehr, sehr absorptionsstarker und nachfragestarker Markt. Das ist ja teilweise auch heute noch so. Da hat man über diese Dinge nicht nachgedacht. Heute sind die Spannungen groß, politisch wie auch technologisch. Man spricht von China als dem systemischen Rivalen. Das hat man vor wenigen Jahren nicht gedacht. Und dann wird man auch die Abhängigkeit anders bewerten.
Sagt der Ökonom Langhammer. Und morgen geht es in unserer Serie um die Frage, haben wir digitale Mauern gebaut und zerfällt die Welt in zwei Wirtschaftssphären? Kinder abholen, Wäsche waschen, kochen, einkaufen, putzen. Ja, das ist noch immer im Wesentlichen Frauensache. Und die Pandemie, die hat das nicht nur deutlich gezeigt, sondern Frauen haben noch mehr dieser unbezahlten Arbeit übernommen. Und das gilt weltweit, wie eine UN-Studie zeigt. Antje Passenheim.
Dreimal so viel Hausarbeit, dreimal so viel unbezahlte Pflegearbeit wie Männer leisten Frauen demnach, seit die Corona-Pandemie viele Menschen in den Lockdown oder ins Homeoffice gebracht hat. Nach der UN-Studie über die weltweite Situation von Frauen haben diese im Schnitt pro Tag gut 4 Stunden im Haushalt gearbeitet oder Angehörige gepflegt. Männer kommen dagegen lediglich auf rund 1,5 Stunden. In Ländern in Nordafrika und Westasien sei der Unterschied noch größer. Dort würden Frauen 7-mal mehr unbezahlte Arbeit erledigen als Männer. In diesem Jahr hätten nur knapp die Hälfte der Frauen im arbeitsfähigen Alter einen bezahlten Job gehabt, gegenüber 74% der Männer. Diesen Unterschied gab es allerdings bereits vor der Corona-Pandemie. Er ist seit 1995 relativ konstant.
Die Wirtschaft in Europa, die wird in diesem Jahr wohl um 7% schrumpfen. Damit rechnet der Internationale Währungsfonds. Und mit diesen Aussichten schalten wir zu Samir Ibrahim, unserem Börsenreporter. Wie entwickelt sich denn der Tag an der Frankfurter Börse?
Ja, es geht erneut runter. Der Verlust hat sich jetzt in den letzten Minuten noch verstärkt. Mehr als 180 Punkte verliert der DAX aktuell. Das Minus jetzt bei 1,5% stand jetzt also der DAX bei 12.549 Punkten. Das ist der dritte Verlusttag in dieser Woche. Die Stimmung ist nach wie vor angeknackst. Anleger bleiben vorsichtig. Die Fallzahlen in der Corona-Krise und die europaweit drohenden Einschränkungen. Dazu die Unsicherheit vor der US-Wahl, die Verhandlungen zwischen der EU und den Briten. Das alles ist natürlich nicht eben hilfreich.
Der US-Fahrdienstvermittler Uber, der will anscheinend den Autobauern Daimler und BMW den gemeinsamen Chauffeurvermittler FreeNow abkaufen. Was ist das für ein Angebot?
Ein milliardenschweres. BMW hat inzwischen auch bestätigt, dass es Verhandlungen gibt. FreeNow wird von beiden Konzernen gemeinsam betrieben, war eigentlich mal als Gegenstück zu Uber gedacht, ist früher als MyTaxi an den Start gegangen. Bisher bringt das den Unternehmen nicht sehr viel Geld ein, es war mal eine Idee. Im Gegenzug brauchen sie jetzt aber Geld, besonders Daimler, weil sich eben die deutschen Autohersteller auf die neuen Zeiten ja umstellen müssen. Und genau da schlägt der US-Konzern nun zu. Man hat auf deutscher Seite eigentlich ja Partner gesucht, jetzt steht diese Übernahme im Raum. Mehr als 1 Milliarde Euro ist natürlich verlockend. Den Aktienkursen hilft es heute aber nicht. BMW nur leichte Minus, war sie vorher nur knapp. Daimler mit dem Gesamtmarkt aber kleiner Verlustzone.
Die Allianzversicherung, die hat wegen Betriebsschließungen einen Vergleich geschlossen. Mit wem und in welcher Höhe?
In diesem Fall mit einem Biergarten, dem berühmten Paulaner am Nockherberg. Es ging da um die Absicherung gegen eine Betriebsschließung, die der Wirt abgeschlossen hatte, wollte er jetzt nach dem Corona-Lockdown natürlich gerne haben. Die Allianz wollte ihrerseits nicht zahlen, wurde daraufhin dann verklagt. Und jetzt, zwei Tage vor dem Urteil, dann dieser Vergleich. Rund 1 Million Euro wird es da geben. Hat für den Versicherer den Vorteil, dass es eben keinen Präzedenzfall für ihn selber gibt. Das hätte natürlich gut passieren können, denn es gab schon mal einen Prozess, der Augustinerkeller, auch so eine Traditionsgaststätte, der hatte so einen Fall schon einmal gewonnen, in dem Fall gegen den Bayerischen Versicherungsverband, und der hat die Allianz lieber beschlossen zu zahlen.
Es gab heute noch einen Börsengang mit Compleo, dem Ladesäulenanbieter. Wie ist der denn gelaufen?
Ja, nicht ganz so gut. Ausgabepreis war noch 49 Euro, der erste dann 44. Aktuell berappelt es sich ein bisschen, aber das Minus immer noch 5%. War so ein Börsengang, der so nebenher hier stattgefunden hat.
Dann schauen wir noch abschließend auf die Anleihen Euro und auf das Gold.
Die Umlaufrendite bei minus 0,59% ein wenig gestiegen. Ebenfalls gestiegen der Goldpreis auf 1.925 Dollar je Feinunze und der Euro stabil bei 1,1873 Dollar.
Und das war Sami Ibrahim mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sina Fröndrich. Tschüss.